Herr Pfarrer Pinte, Sie haben in Ihrem Referat das Eheverständnis in der lutherischen Tradition, die protestantische Richtlinie bei der christlichen Hochzeit, erläutert. Welche Bedeutung wird hier dem gegenseitigen zivilen Einverständnis der Ehepartner beigemessen?
Im Grunde müsste man hier einsteigend auch das definieren, was im protestantischen bzw. im evangelischen Eheverständnis alles zu erwarten und zu denken ist. Und zwar, da hängt alles stark vom gesellschaftlichen, aber auch vom kulturellen, von den Rahmenbedingungen ab. Und das ist sicherlich auch manchen historischen Veränderungen unterworfen. Man kann aber als einen Minimalkonsens im 21. Jahrhundert meinen, sicherlich, das würden auch anders oder nicht religiöse Menschen zustimmen, dass die Ehe eine sozial anerkannte und auch fixierte Lebensgemeinschaft ist, vielleicht auch als ein vorgegebener Lebensraum, dem ein Mann und eine Frau eintreten. So ist die Rechtsform der Ehe als ein Vertrag zu betrachten, vielleicht im christlichen Sinne mehr im Sinne eines Bundes, das auch gleich staatlich geschützt ist. Gut, wenn die Frage nach dem zivilen Stellenwert in der evangelischen Ehe gefragt wird, kann ruhig gesagt werden, auch im Sinne Martin Luthers und dessen Überzeugung, die auch heute das evangelische Eheverständnis prägt, dass die Ehe ein äußerliches, ein weltliches Ding sei, damit der Obrigkeit unterworfen, also dem Staatlichen, und damit auch wandelbar. Also eine Voraussetzung für die evangelische Eheschließung in der Kirche ist die standesamtliche Trauung. Interessant ist, dass durch diese Versetzung der Ehe im weltlichen Bereich das Eheverständnis offen ist für neue Reformen, also auch nach der Zeit der Reformation. Das staatliche Recht gilt für uns als eine gute Gabe Gottes, insofern es in menschlichem Leben immer wieder den auftretenden Konflikten sichernd und den Frieden bewahren zu regeln hilft. So ist das Recht mit dieser Funktion immer in einem geschichtlichen und kulturellen Kontext eingebunden. Aber es muss sich auch daran messen lassen, dass sie immer wieder den christlichen Überzeugungen Raum lässt. Eine Heirat, die hier einmal aus diesem Standpunkt betrachtet wird, stellt also einen Rechtsakt dar, durch den Mann und Frau in aller Öffentlichkeit und freiwillig, aber auch verbindlich eine Ehe eingehen. Und doch ist die kirchliche Trauung, wenn man es so betrachtet, nicht eine bloße Ergänzung der standesamtlichen Eheschließung. Und dafür, um es vielleicht besser zu verstehen, reicht ein ganz kurzer Einblick in die Abfolge einer kirchlichen Trauung, wie das bei uns Evangelischen geschieht. Da kann man gleich daraus entnehmen, welche Funktionen diese erfüllt. Da ist zum einen die Verkündigung, also das Verlesen und das Erläutern biblischer Abschnitte, das als ein Fundament des Willen Gottes für die Ehe betrachtet werden soll. Dann folgt interessant in unserer Kirche das Versprechen. Das Versprechen, durch das sich die Eheleute zu einer Ordnung bekennen, die im Willen Gottes Grund, aber auch Maßstab hat. Mann und Frau versprechen, einander zu lieben und zu ehren, in so einer Form, die nicht auf dem Standesamt, sondern nur im Gottesdienst geschieht. Und dann folgt die Fürbitte als ein dritter und wichtiger Aspekt in der Trauung, wo die versammelte Gemeinschaft der Christen Gott bittet, diesem Ehepaar die nötige Kraft zur Liebe, aber auch zur Treue zu schenken. Und zu allerletzt, aber mit ganz besonderem Stellenwert, ist in der kirchlichen Trauung der Segen zu nennen. Unter der Handauflegung des Pfarrers wird dem Paar der Segen Gottes zugesprochen. Gott will damit zeigen, dass er ihrem gemeinsamen Leben ab nun auch zustimmt.
In der orthodoxen Kirche hat sich das geistlich-liturgische Ritual der Hochzeit zu einem der 7 eigenständigen Sakramente entwickelt. Inwieweit wirkt sich das auf die Bedeutung aus, die dem gegenseitigen Einverständnis künftiger Eheleute zukommt, sofern das bei der Konferenz in den Beiträgen orthodoxer Referenten ersichtlich war?
Für die orthodoxe Kirche hat die Ehe einen sakramentalen Charakter. Demnach ist der Wert ganz hoch gestellt. Und ich denke, durch diese Denkweise sind sie auch sehr steif in ihrem Denken. Das gegenseitige Einverständnis der künftigen Eheleute wird meines Wissens nach in der orthodoxen Kirche, vor allem in der Trauung, nicht gefragt. Also die Leute haben dieses Ja zueinander in der orthodoxen Kirche nicht zu sagen. Es ist halt ein Sakrament, es ist eine Heilszusage Gottes in deren Verständnis, das uns wiederum stark von den Orthodoxen unterscheidet, weil wir die Sakramente total anders deuten. Das Eheverständnis ist insofern als Sakrament nicht unbedingt von einem gegenseitigen Einverständnis der Eheleute geprägt. Das erübrigt sich, weil diese Frage gar nicht gestellt wird bei den Orthodoxen.
Gibt es Unterschiede in der protestantischen und orthodoxen theologischen Auslegung der christlichen Hochzeit, was die Bedeutung der segnenden Kompetenz des beauftragten Geistlichen betrifft?
In der Tat gibt es da Unterschiede. Zum einen ist aber auch gleich zu sagen, dass dem Geistlichen noch einen ganz hohen Stellenwert zugemessen wird. Vielleicht etwas mehr in der orthodoxen Tradition, da der Geistliche in der orthodoxen Kirche und in der orthodoxen Hochzeit ein Sakrament spendet. Auf der anderen Seite ist halt in der evangelischen Kirche der Pfarrer als der zu betrachten, der in einer segnenden Kirche den beiden, Mann und Frau, einen Segen zuspricht. Insofern ist durch die Vermittlung eines Segens bzw. eines Sakraments die unterschiedliche Betrachtung der Wichtigkeit eines Amtsträgers zu betrachten.
2016 fand auf Kreta das panorthodoxe Konzil statt. Gab es Beschlüsse zur Spende des Heiratssegens für Ehepartner unterschiedlicher Konfessionen? Wurde dabei das Thema Mischehe auf die Dauer der Heiratshandlung begrenzt?
Das Problem, das sich hier ergibt, und ich denke, da darf ich ein bisschen kritisch sein, ist, dass das panorthodoxe Konzil sich eigentlich nicht wirklich ökumenefreundlich gezeigt hat. Wieso sage ich das? Mir scheint es so, dass die Beschlüsse dieses Konzils darauf hinwollen, dass die Ökumene zwar irgendwie gefordert werden soll, aber mit einem anderen Verständnis. Die Ökumene scheint mir nach den neuen Beschlüssen oder nach den neuen Richtlinien, die hier ausgegeben wurde, das zu sein, dass alle anderen Kirchen den Weg zurückfinden sollen zur wahren Kirche. Und das die orthodoxe Kirche darstellt. Also insofern ist die Ökumene ganz anders gedeutet, als wir es deuten. Und zwar so, dass wir in der Verschiedenheit doch gemeinsame Wege finden können. Wie sich das jetzt auf die Ehe auswirkt, das ist dann sicherlich ganz klar zu erkennen. Es ist viel dem lokalen Bischof überlassen, insofern er ökumenische Trauungen mit einem Spezialdispens erlaubt. Eigentlich ist im Prinzip in der orthodoxen Denkweise nicht die Offenheit gegeben, die beispielsweise in einer evangelischen Kirche da ist, die Leute einen einfachen Weg gehen müssen, um eine Mischehe einzugehen. Wir sind viel offener für Leute, die anderen Konfessionen angehören, wohingegen die Orthodoxen sehr beschränkt sind, in dem Sinn, dass sie je nach Ort bzw. nach Pfarramt unterschiedliche Anforderungen haben. Und das kann von einem einfachen Dispens ausgehen, was die Segenshandlung anbelangt. Aber Achtung, Sakrament gilt da nur für den Orthodoxen und nicht für den anderen. Das geht so weit, dass Pfarrer dann verlangen, dass der Ehemann oder die Ehefrau, die einer anderen Konfession angehören, dann auch wieder getauft werden müssen, weil man auch im Bereich der christlichen Taufe, wie man sieht, nicht einen Generalkonsens hat, ob die anerkannt ist oder nicht. Also die Schwierigkeiten sind halt gegeben und die Beschlüsse des panorthodoxen Konzils rundum gesagt sind nicht unbedingt eine Bereicherung, auch was die Ehe unterschiedlicher Konfessionen anbelangt. Konkret wurde auch das Problem der aus einer ökumenischen Ehe entstehenden Familie besprochen. Besser gesagt, was geschieht mit den Kindern, die in einer ökumenischen Familie geboren werden? Man kann die Eltern nicht zwingen, das Kind in der einen oder der anderen Konfession zu taufen. Aber interessant ist, dass das eine Kind, das beispielsweise nicht in der orthodoxen Kirche getauft wird, dass auch das Sakrament nicht empfangen kann. Beziehungsweise, dass der, Elternteil, der halt nicht orthodox geworden ist, nach der Ehe auch weiterhin nicht befähigt ist, die Sakramente zu empfangen. Ich denke, hier versagt ein bisschen die Kirche im pastoralen Sinn, im seelsorgerlichen Sinn. Wie kann man es einer Familie, die geschlossen zum Gottesdienst geht, erklären, dass diejenigen, die jetzt halt orthodox getauft sind, das Sakrament empfangen dürfen und die anderen halt nicht in der Gemeinschaft des Sakraments hinzukommen müssen? Es ist halt schwierig. Insofern müsste sich eigentlich die Kirche hier weiter Gedanken machen, wie diese Sache zu erledigen wäre. Bei uns in der evangelischen Kirche ist das halt kein Problem. Wir laden alle getauften Christen ein, am Altar zu kommen, wenn Abendmahl gefeiert werden. Das Abendmahl wird halt nicht von den Amtsträgern weitergegeben, sondern das Abendmahl ist das Gnadengeschenk Christi an alle, die getauft sind.
Die Konferenz bei der Evangelischen Akademie Neppendorf hatte die eindeutige Thematik interkonfessionelle Eheschließungen zwischen christenorthodoxer und protestantischer Herkunft. Welche Ansätze zum Thema christliche Mischehen haben die römisch-katholischen Referenten gewählt?
Mit den römisch-katholischen ist manches schwierig, aber vieles auch sehr leicht. Zum einen ist es deshalb schwierig, weil die katholische Kirche das kanonische Recht hat, das zum Beispiel die evangelische Kirche so nicht kennt. Und da sind dann rechtliche Fragen, die besprochen werden müssen, die dann halt unter anderen Ansätzen gestellt werden müssen. Zum Beispiel die Frage der Scheidung. Interessant ist, wenn wir von den Katholiken sprechen, dass auch sie der sakramentalen Würde einen ganz hohen Stellenwert geben. Und das schon beginnend mit dem 12. Jahrhundert bis zur endgültigen Bekräftigung auf dem Konzil in Trident Mitte des 16. Jahrhunderts. Interessant ist, dass bei den Katholiken die Rolle des Priesters eine ganz andere ist. Warum? Weil das Sakrament der Eheschließung in römisch-katholischer Tradition darin besteht und sich darin konstituiert, dass die Eheleute durch ihr gegenseitiges Konsens die Ehe schließen und der Priester eine einfache passive Assistenz zu leiten hat. Interessant war, dass ein römisch-katholischer Theologe dabei war, dass er den Stellenwert der Katholiken auch vorgetragen hat. Und abgesehen von den Randerscheinungen bzw. den problematischen Fällen, sprich Scheidung oder andere Erscheinungen, die halt nicht die Regel darstellen, dass die katholische Kirche doch ganz offen ist und sich der Herausforderungen der Gegenwart stellen will, sodass die Schwierigkeiten einer Mischehe, evangelisch-katholisch zum Beispiel, nicht von großer Schwierigkeit sein sollte. Wir sind halt in Rumänien eine Minderheitskirche, die katholische Kirche auch, sodass es nur selten dazu kommt, dass vor einem evangelischen oder einem katholischen Altar jetzt wirklich evangelische und katholische eine Ehe schließen. Überwiegend sind halt die Mischehen mit den Orthodoxen zu nennen. Aber wenn wir das in Westeuropa, sprich in Deutschland betrachten, dann ist eine Eheschließung zwischen einem Katholiken und einer evangelischen oder umgekehrt immer wieder ein Thema. Und da ist die Kirche halt so weit, dass das gar kein Problem sein soll. Vielleicht muss man einfach betonen, dass sich die Heiratswilligen entschließen müssen, in welcher Kirche sie das machen wollen. Es ist nicht möglich, in beiden Kirchen getraut zu werden. Höchstens ist es so, dass man vielleicht in der evangelischen Kirche einen katholischen Priester oder umgekehrt einladen darf, sodass die Eheschließung von beiden Kirchen zelebriert wird. Wohingegen auch hier klargestellt werden muss, dass es eine unterschiedliche Handlung ist. Der Evangelische kommt, um das Paar zu segnen. Der Katholische betrachtet es so, dass diese Leute sich jetzt gegenseitig ein Sakrament spenden.
Herr Pfarrer Pinte, vielen Dank für Ihre Ausführungen.